Ballett Dortmund und NRW Junior Ballett sind on the map. Das war jetzt kein gewöhnlicher Neuanfang. Ja. Xin war die letzten 20 Jahre da. Ich bin mir absolut bewusst, in welche Fußstapfen ich trete. Wenn man dann überlegen darf, mit welchem Stück man das Feuerwerk entfachen möchte, ist natürlich Carmina Burana sehr naheliegend.
Romeo und Julia auf die Musik von Radiohead.
Ganz genau.
Eine sehr wilde Mischung.
Ganz genau. Es war eine sehr schöne Karriere, für die ich sehr dankbar bin. Ich habe auf den schönsten europäischen Bühnen die schönsten Rollen tanzen dürfen. Der Schritt nach dem Künstlersein, nachdem das Publikum nur dir klatscht, ein vermeintlich Nobody zu werden, sehr viele haben Probleme damit. Und deswegen bauen wir auch ein Health Center auf, auch mit einem Mental Coach. Unsere schlechten Tage müssen nur wir erkennen und nicht das Publikum.
Im besten Fall.
Das ist die Schwierigkeit daran. Natürlich sind das immer die Personen auf der Bühne, obwohl sie Rollen darstellen. Das ist immer ein Teil seiner selbst. Und deswegen ist das eigentlich der schönste Beruf, den es gibt. Wir wären nicht das Ballett Dortmund, wenn wir die Sachen normal machen würden.
Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast.
Hi zusammen und schön, dass ihr wieder zuhört. Ich freue mich sehr, denn ich bin heute mal wieder im Ballettzentrum im Westfalenpark. Und wie ich schon so oft gesagt habe, bin ich hier immer super gerne, weil es hier einfach immer total schön ist. Jetzt gerade ist es draußen sehr herbstlich und das Ballettzentrum ist einfach immer ein Besuch wert. Hier ist immer viel los und es ist einfach mitten im Westfalenpark und richtig, richtig schön. Natürlich bin ich hier nicht alleine und ich nehme heute nicht mit irgendwem auf, sondern ich freue mich sehr, dass bei mir heute unser neuer Intendant des Ballett Dortmund und NRW Junior Ballett, Dr. Jasch Otrin, sitzt. Hallo Jasch, ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast.
Die Freude ist ganz meinerseits, hallo.
Hier im Ballettzentrum, hier in den Sälen, passiert hier gerade schon mega viel. Also wir sind hier gerade hergelaufen und es wurde geprobt, das Ensemble probt. Was genau wird hier gerade einstudiert?
Also tatsächlich werden mehrere Stücke einstudiert. Wir haben die Anschlussproben für die Premiere Carmina Burana, weil die Vorstellungen laufen weiter. Es gibt unterschiedliche Besetzungen. Ja. Darüber hinaus bereiten wir schon Schwanensee vor, das im Dezember wieder aufgeführt wird. Und wir bereiten auch schon Radio und Juliet vor. Das ist die Produktion gegen Ende der Spielzeit, wo die Junioren das Exklusivrecht haben.
Ja.
Das ist nur für das NRW Junior Ballett. Und da im Schwanensee bekanntermaßen die Damen ein bisschen mehr involviert sind im zweiten und vierten Akt, in Radio und Juliet aber mehr die Männer gefordert werden, haben wir gesagt, dass wir jetzt vorarbeiten, damit auch das Working Load sozusagen über die gesamte Spielzeit ähnlich hoch bleibt und es keine zu großen Peaks gibt. Deswegen haben wir momentan relativ viel zu tun.
Ja, klingt so. Du meinst gerade, das wissen ja viele Leute gar nicht, die gar nicht so viel mit Theater zu tun haben, dass natürlich es mehrere Besetzungen immer gibt, auch bei Carmina Burana, und dass sie natürlich dann alle nach der Premiere noch weiter proben müssen. Und das ist vielleicht auch mal so ganz spannend, wie das so am Theater auch so läuft. Du bist jetzt seit dieser Spielzeit offiziell hier deine Stelle angetreten als Ballettintendant und Nachfolger von Xing Peng Wang. Du warst ja aber schon in der letzten Spielzeit eigentlich sehr aktiv hier und auch immer mal wieder anwesend. Hast du dich denn schon gut eingelebt hier bei uns in Dortmund?
Ja, ist tatsächlich da, sobald man in einem Ballettsaal ist, ist es egal, wo man in der Welt ist, es ist fast das Gleiche. Also daher, die Einlebung passiert sehr schnell. Ja, es ist auch so, dass ich letzte Spielzeit im Ballettsaal selbst oder im Ballettzentrum selbst relativ wenig Präsenz gezeigt habe. Das war mein eigener Wunsch, denn ich habe wirklich als Richtiges empfunden, dass Xin sein Mandat so zu Ende führt, dass er nicht jemanden hinter seinem Rücken hat und ich bin der Neue und schau her.
Verstehe, ja.
Das heißt, natürlich war ich im Theater sehr viel unterwegs, weil wir dispositionstechnisch natürlich die weitere Spielzeit bereits festzuhören mussten. Aber ich habe das versucht, im Hintergrund zu machen.
Wie weit im Voraus hast du dich dann mit der Spielzeit beschäftigt jetzt? Wie früh fängst du damit an?
Also ich drehe die Antwort anders. Ich bin eigentlich schon in 2029/30.
Jetzt schon? Okay. Ja. Dann kann man sich denken, wie früh du mit den Gedanken hier in Dortmund warst. Verstehe. Bleiben wir bei dieser Spielzeit. Die sieht ja auf jeden Fall sehr spannend aus. Die Produktionen sind neu, sind modern. Und wenn man jetzt von der Wiederaufnahme von Schwanensee mal absieht, dann sieht man jetzt nicht so diese typischen Klassiker auf dem Spielplan. Das finde ich ja super spannend. Wie würdest du beschreiben, was ist deine Vision oder dein Konzept für deine Intendanz hier am Ballett Dortmund?
Also das grundsätzliche Konzept in Bezug auf die choreografische Sprache, erstmal, weil die Konzepte gibt es unterschiedliche, da werden wir auch nachher noch zu sprechen kommen, ist wirklich so, dass wir den klassischen akademischen Tanz absolut präferieren. Das heißt, das wird immer noch hoch anspruchsvoll. Das muss ja Sinn ergeben, dass man 8 Jahre studiert, bevor man ansatzweise professioneller Tänzer ist.
Ja.
Und wir wollen aber Titel und Inhalte auf die Bühne bringen, die nicht zwingend Märchen sind. Denn der klassische Tanz ist absolut nicht museal. Man kann durch das Vokabular des klassischen Tanzes Inhalte oder Persönlichkeiten auf der Bühne darstellen und auf die Bühne bringen, die es bis jetzt sehr wenig auf die Bühne geschafft haben oder zum Teil sogar gar nicht. Deswegen haben wir in der ersten Spielzeit zum Beispiel auch die Premiere von Annabelle Frieda. Jetzt ist Frieda nicht wirklich unbekannt auf der Bühne, aber es ist trotzdem nicht so wie Schwanset und Röschen, Nussknacker. Mit allem Respekt für diese Ballette. Ja. Das ist unsere Tradition, die kann man nicht negieren, sollte man auch nicht. Aber der klassische Tanz von vor 100 Jahren war nicht der gleiche wie vor 20 Jahren und ist heute nicht der gleiche und wird auch in 20 Jahren nicht gleich sein, obwohl es immer der klassische akademische Tanz ist. Also auch der entwickelt sich weiter.
Das Wichtigste beim Tanz, würde ich sagen, ist ja das Vertrauen sowohl im Ensemble der einzelnen TänzerInnen untereinander als eben auch von Ensemble zum Team und dass eben alle gut zusammenarbeiten, weil das ist ja wirklich Hochleistungssport und ihr seht euch jeden Tag mehrere Stunden und natürlich im Theater ist es auch wichtig, dass man sich gegenseitig vertraut und als Team gut zusammenarbeitet, aber im Tanz muss es ja dann sozusagen auf die Bewegung übertragen werden vom Ensemble. Jetzt stelle ich es mir schwer vor, wenn du hier in ein neues Haus kommst und so viele, also unser Ensemble ist ja wirklich sehr groß, so viele neue TänzerInnen kennenlernst und mit denen anfangen musst zu arbeiten und ihr kennt euch noch nicht und dieses Vertrauen ist eben noch nicht so da. Wie gehst du das dann an, dass du die TänzerInnen und ihre unterschiedlichen Stile auch kennenlernst?
Da habe ich mich natürlich sehr gut vorbereitet. Ich war dadurch, dass ich der Agent von Edward Klug seit 15 Jahren bin, war ich ja schon mehrmals in Dortmund, hat mir Vorstellungen schon angeschaut, kannte natürlich die Tänzer und Tänzerinnen nicht persönlich, nicht individuell, aber war sehr wohl informiert und involviert in das Tagesgeschäft der Company. Aber natürlich, wenn man dann weiß, dass man als jemand anderes dann am Anfang der Spielzeit vor ihnen steht, die Verantwortung übernehmen darf, beschäftigt man sich mit den Menschen natürlich ganz anders. Und mein Ansatz ist natürlich, dass es natürlich einen Vertrauensvorschuss geben muss, anders geht es ja nicht, weil man kann sich nicht erstmal beschnuppern und kennenlernen und dann anfangen zu arbeiten, sondern man muss sofort damit anfangen. Und wir hatten wirklich auch diese Spielzeit extremst wenig Zeit, uns auf die Eröffnungsgala vorzubereiten, auf all die, ich nenne das kollateralen Events, die dazu gehören, ob es jetzt das Event am Schloss Bodeschwing ist, ob es das Theaterfest ist, ob es die Matinee ist und solche Sachen. Es steht viel an vor der ersten Premiere und die erste Premiere war schon Mitte Oktober. Und daher, wenn man 27. August anfängt, ist die Zeit dementsprechend begrenzt.
Ja.
Mein Anspruch ist natürlich, das habe ich auch den Tänzern am ersten Tag der Spielzeit gesagt, dass ich vorhabe, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass jeder Einzelne, sowohl als Tänzer wie auch als Person, am Ende der Spielzeit besser sein muss, sollte, als am Anfang der Spielzeit. Denn man wächst nicht nur an den Rollen, die man erlernt, man wächst an der Zusammenarbeit, eventuell nicht immer mit den gleichen Partnern, an die man gewohnt ist, sondern an andere.
Spannend, ja.
Dadurch, dass wir natürlich zwei Artists in Residence haben mit Edward und Annabelle, die haben natürlich andere Geschmäcke, andere Zugangspunkte, andere Ideen wie Xin. Xin war die letzten 20 Jahre da. Es war sehr erfolgreich, aber es ist eine neue Zeitrechnung sozusagen, hat angefangen. Und Edward und Annabelle sind nicht Xin. Das heißt, es wird auch andere Konstellationen geben, es werden neue Tänzer Chancen bekommen. Eventuell werden auch Tänzer, die bis jetzt sehr präsent auf der Bühne waren, nicht mehr so präsent sein. Das Leben des Tänzers ist zeitlich begrenzt. Das Fenster, wo der Körper noch will und die Lebenserfahrung aber größer wird, das heißt, dass der Künstler auch selbst auf der Bühne mehr zu erzählen hat, dieses Fenster ist sehr klein im Ballett.
Hast du gerade schon den Begriff Artist in Residence genannt, wollte ich eigentlich später drauf kommen, aber vielleicht magst du den einmal kurz erklären, das wissen ja vielleicht viele nicht. Was sind Artist in Residence, eben Edward und Annabelle?
Artist in Residence, wenn man es ganz kurz und knapp erklärt, sind Hauschoreografen, aber wir wären nicht das Ballett Dortmund, wenn wir die Sachen normal machen würden. Das heißt, es geht natürlich darüber hinaus. Wir haben uns so abgestimmt, dass beide mindestens eine Produktion pro Spielzeit mit den Tänzern einstudieren. kreieren. Das heißt, sie sind viel mehr präsent als reine Gastchoreografen. Mhm. Wir haben aber auch die interne Struktur einer Ballettkompanie neu erstellt, neu zusammengeformt. Es geht um die Kompetenzzentren, es geht um die Personalentwicklung als solches. Das ist jetzt erstmal ein sehr klinisches Wort. Mhm. Aber wenn man sich damit etwas auseinandersetzt, sieht man, dass eine Personalentwicklung wirklich mit den Menschen zu tun hat. Und die Tänzer mussten sich bereits ungefähr 10-jährig für ihre Laufbahn entscheiden. Sie hatten als Teenager nicht die Möglichkeit, eine Woche das sein zu wollen, den nächsten Monat was anderes sein zu wollen. Klar. Also vom Astronaut bis Feuerwehrmann, also all die typischen Kinderberufe, die man so hat. Ja. Aber die Menschen, die Kinder haben, wissen, dass die Kinder sich ausprobieren wollen. Und dazu sollten sie auch ein Anrecht haben. Tänzer können das aber nicht.
Ja.
Weil wenn man professioneller Tänzer werden möchte, muss man 18-jährig spätestens dazu ausgebildet sein. Ja. Das heißt, die Jahre, eben die betreffenden 8 Jahre, die ich vorher schon genannt habe, sind eben zwischen 10 und 18. Und das heißt nicht einmal in der Woche zum Training, sondern tagtäglich. Das heißt nicht, wenn irgendein gesetzlicher Feiertag ist, dass man dann ein langes Wochenende macht oder was auch immer. Das sind Abstriche, die ein zukünftiger Tänzer auf sich nehmen muss. Das heißt nicht, dass wir aufhören zu leben. Also auch wir alle haben ein Privatleben neben der Karriere und neben der Ausbildung. Aber man muss schon sehen, in welchem Gebiet man tätig ist. Mhm. Du hast es selbst gesagt, das ist Hochleistungssport plus Kunst. Das heißt, das ist mehr als Hochleistungssport. Mhm. Und in dem Zusammenhang ist natürlich die Trainingskapazität einfach viel mehr, als ob man jetzt nur, keine Ahnung, einmal in der Woche Golf spielt.
Mhm. Ich hatte auch schon Samuel Basler und Matthäus Wass hier im Podcast zu Gast. Also da können die ZuhörerInnen auch gerne nochmal in die Folgen reinhören. Die sprechen natürlich auch darüber, ne, über ihren Werdegang und was sie schon als Kinder angefangen haben und wie sie hier ans Ballett Dortmund gekommen sind. Waren auf jeden Fall auch sehr spannende Folgen. Jetzt hast du es gerade schon gesagt, am 18. Oktober hatte Carmina Burana Premiere, es war die Eröffnungspremiere dieser Spielzeit vom Ballett. Und Edward Klug hat choreografiert. Das war ja eine riesige Produktion, da es eine Kooperation war aus Oper, Ballett und den Dortmunder Philharmonikern. Ich fand es ganz toll. Ich war einmal in der öffentlichen Probe, da war es noch ohne Orchester und Chor. Da lief die Musik noch vom Band. Und dann war ich in der Premiere und das war einfach nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Wenn Absolut. Der Chor anfängt also, und darauf wird dann getanzt, also das ist wirklich Gänsehaut vorprogrammiert auf jeden Fall.
Das war auch der Wunsch. Also mein Wunsch, mein Traum, eben den Anfang der neuen Intendanz. Das war jetzt kein gewöhnlicher Neuanfang, weil wie gesagt, Xin war die letzten 20 Jahre da, denn ich bin mir absolut bewusst, in welche Fußstapfen ich trete. Und da auch Jordan, ich nenne es immer, der Frischling ist, hab ich natürlich gleich am Anfang gedacht, was können wir machen, dass wirklich der Cut, der Unterschied, das neue Zeitalter sozusagen, wie kann man das markieren? Mhm. Und natürlich ist dann eine Kooperation intern im Theater das Naheliegende. Mhm. Denn obwohl wir natürlich sehr stolz auf die Eigenständigkeit des Balletts sind, nichtsdestotrotz ist das Ballett Teil des Theaters. Und aber andersrum auch, das Theater ist Teil des Balletts. Und wenn man dann überlegen darf, mit welchem Stück man das Feuerwerk entfachen möchte, ist natürlich Carmina Burana sehr naheliegend, obwohl ich mir natürlich bewusst bin, dass es für den Dirigenten nicht das Leichteste ist, den Chor hinter sich zu haben, den Orchester vor sich auf und die Tänzer auf der Bühne.
Ja.
Also man muss schon die sprichwörtlichen Augen im Hinterkopf haben. Mhm. Aber es war ein gewisses künstlerisches Risiko. Aber ohne Risiko gibt es keinen Gewinn und keinen Mehrzweck. Und ich glaube, das Publikum hat gezeigt, dass die Entscheidung richtig war.
Ja.
Denn Tatsache ist, wer noch nicht in der Vorstellung ist, die Vorstellungen sind extremst gut verkauft, um nicht ausverkauft zu sagen, also beeilt euch.
Ja.
Denn wie du gesagt hast, wenn Fortuna erklingt und es ist nicht nur das Fortuna, das erste und letzte Stück. Also mein Gefühl war wirklich bei der ersten Akustikprobe, die war Ende der letzten Spielzeit, abgesehen davon, dass es reine Gänsehaut ist, ist es wirklich als keine Ahnung, wie man das nennt, Dolby Surround oder Quadruple Surround. Ja. Also man wird wirklich in einen Kinosessel im Theater sozusagen reingedrückt, weil die Akustik einfach enorm ist.
Ja. Und dazu dann noch diese bildgewaltigen Choreografien. Ich mag das eh immer total gerne, wenn das so Gruppenformationen sind und da passiert einfach so viel und der Abend geht doch so schnell rum. Ich meine, geht auch nur knapp über eine Stunde. Also es ist auch gut für Leute, die vielleicht sich erstmal an Tanz so ein bisschen ranwagen möchten, würde ich sagen. Gutes Einstiegsballett. Aber es geht so schnell um, weil so viel passiert. Und also ich könnte das auch stundenlang mal angucken, wirklich. Also
und vor allem sieht man dann auch sehr, sehr gut, wie Edward Gluck mannigfaltig ist. Also Romeo und Juliet ist komplett anders als Carmina. Carmina ist komplett anders als Beginnt, das schon hier war und auch in der zweiten Spielzeit zurück auf den Repertoire kommt. Ist auch wiederum anders als andere Stücke, die ich jetzt noch nicht verraten darf, die noch in den nächsten Spielzeiten kommen. Also es ist schon ein Privileg, dass wir mit so einem Künstler hier so intensiv zusammenarbeiten können. Denn kein Ballett gleich den anderen von Edward. Und das Gleiche ist mit Annabelle. Und jetzt muss man sich das vor Augen führen, dass wir zwei so diverse Künstler haben, die auch untereinander so unterschiedlich sind. Mhm. Also Annabelle würde ich eher in die Richtung mehr klassisch akademisch verorten, Edward weniger. Aber ich kann auch Edward nicht jetzt als einen zeitgenössischen modernen Choreografen, weil er verlangt schon nach der akademischen Ausbildung, weil nur die akademisch ausgebildeten Tänzer, ich nenne es immer die Formel-1-Fahrer, weil jeder, der einer der besten Fahrer ist, will in die Formel 1 und so wollen auch die besten Tänzer in eine klassisch-akademische Company kommen, obwohl man natürlich heutzutage nicht nur klassische Ballette aufführen kann, sondern die gesamte Bandbreite. Aber wenn man erstmal den Motor mit so vielen PS hat, wenn das Instrument so einstudiert ist, dann kann es Formel 1 fahren, kann es Rallye fahren, kann es 24-Stunden-Rennen fahren. Und das ist, was wir wollen. Wir wollen wirklich zeigen, dass der Tanz heute noch relevant ist, dass es nicht ein Beruf ist, wo man sagt, was machst du tagsüber, wenn du abends auf der Bühne stehst? Sondern das würde auch niemand einen Fußballer fragen, was er tagsüber macht, wenn er dann abends ein Spiel hat. Und es ist mindestens so anspruchsvoll.
Ich finde bei Carmina Burana, also ich wusste natürlich, wie gut unsere Company ist, aber ich finde, da sieht man es nochmal extrem, weil es einfach diese sehr präzisen und synchronen Bewegungen sind. Und da würde man jeden kleinen Fehler einfach so sehr sehen und es ist so... es war einfach so krass, wie synchron alle getanzt haben. Und da war ich so, das ist schon ein sehr, sehr hohes Niveau hier.
Üben, üben, üben.
Ja, und genau in den Proben hat man das ja auch gesehen, dass Edward da wirklich auf jeden Zentimeter achtet. Also kann ich nur empfehlen, Carmina Burana, also für alle Zuhörenden, die es noch nicht gesehen haben oder auch noch überlegen, ist Ballett was für mich? Ich würde sagen, guckt es euch auf jeden Fall an. Ich würde jetzt mal behaupten, das ist wirklich für jeden und jede was. Bemüht euch um Karten, das ist nämlich wirklich schon sehr gut verkauft, wie du auch schon gesagt hast.
Gott sei Dank.
Ja. Dann haben wir gerade schon gesagt, am 12.12. ist die Wiederaufnahme von Schwanensee. Schön zur Weihnachtszeit wieder, ne? Das ist ja auch wieder sehr erfolgreich. Muss man auch schnell sein, wenn man da Tickets möchte. Worauf ich mich aber schon richtig freue, ist die Produktion, die als nächstes Premiere haben wird. Ist erst im Februar, aber ihr probt ja auch schon dafür. Das ist nämlich Frieda. Und da haben wir hier die deutsche Erstaufführung, also zeigen es als erstes Theater in Deutschland. Das geht, wie man sich denken kann, um die Künstlerin Frieda Kahlo. Aber was genau können wir erwarten? Kannst du schon ein bisschen was erzählen darüber?
Absolut, absolut. Also erwarten kann man das bunteste Ballett, das ich zumindest je gesehen habe.
Oh wow, okay.
Natürlich handelt es sich um eine Malerin, das heißt, das Bunte ist jetzt nicht wirklich abwegig. Aber es ist so, dass die Bühnen- und Kostümbilderin, die Wicke, wirklich aus den Bildern von Frieda Kahlo sozusagen gezehrt hat. Das heißt, also bunter geht es überhaupt nicht. Und was mir vor allem gefällt, ist, dass Annabelle nicht eine chronologische Geschichte einfach nacherzählt, sondern aus den unterschiedlichen Etappen des Lebens, aus den Etappen, wo wir meinen, dass das Frieda geprägt hat.
Ja.
Das kann ja nur Frieda selbst oder konnte sagen oder könnte, würde sie noch leben. Aber es sind wirklich die Stationen des Lebens, so wie wir Frieda heute sehen. Das war kein einfaches Leben. Man denkt immer, ja, die Berühmten haben Geld und haben ein einfaches Leben und so weiter. Weit davon entfernt. Wahnsinnig talentierte Künstlerin, die aber sehr viel Pech im Leben hatte. Und wie so oft in der Kunst, keine Ahnung, woran das liegt, sind die Künstler, die im Privaten am meisten Probleme haben, sind am schaffen am kreativsten, also schaffen einfach Bilder oder Wörter oder einfach Fantasievorstellungen, die wir Normalsterblichen gar nicht in der Lage sind. Und Frieda Kahlo, wenn man sich alles vorstellt, was sie durchlebt oder durchleben musste, und trotzdem nie den Wunsch nach Leben verloren hat. Also der Lebenswunsch war bis zuletzt omnipräsent bei ihr. Mhm. Ich würde mutmaßen, dass die Mehrheit der Menschheit vorher schon gesagt hätte, ach, lass mich in Ruhe.
Mhm. War das bei ihr auch so, dass man diese Lebensphase in ihren Bildern sieht? Also dass sie, ich hatte da, denke ich jetzt gerade dran, in der Folge mit Justo Moret drüber gesprochen, in Bezug auf Picasso, bei dem gab es ja diese
Perioden.
Genau, Perioden. Mhm. Ist das bei ihr auch so, dass man, wenn du sagst, dass auch der Tanz oder eure Choreografie von ihren Bildern inspiriert ist, dass man da dann auf der Bühne so die einzelnen Lebensphasen anhand der Bilder irgendwie
absolut erkennt? Ja. Absolut. Okay. Also Frida Kahlo hatte nicht so die blaue Periode oder ähnlich genau. Wie Picasso. Aber absolut kann man in ihren Bildern natürlich auch, wie gesagt, wir interpretieren so, wir wissen es nicht, wie sie zu dem Zeitpunkt sich gefühlt hat.
Ja.
Weil das ist ja die Aussage, die Ausdruckskraft eines Künstlers. Es ist natürlich immer der Künstler, der auch ohne der Kunst lebt. Mhm. Genauso ist es auch bei uns im Tanz. Natürlich sind das immer die Personen auf der Bühne, die Tänzer, obwohl sie Rollen darstellen. Mhm. Ist es immer ein Teil seiner selbst. Und deswegen ist es eigentlich auch der schönste Beruf, in meinen Augen, den es gibt. Denn man hat die Möglichkeit, einen Liebhaber zu spielen, ohne dass man ein Problem mit seinem eventuellen Partner oder Partnerin zu bekommen. Man kann Leute umbringen auf der Bühne, ohne ins Gefängnis zu kommen. Man kann wirklich den Adrenalinstoß, den eventuell Menschen in eher illegalen Aktivitäten bekommt man auf der Bühne. Dafür kriegt man Applaus von über 1000 Menschen. Und man wird auch nicht zuletzt dafür bezahlt. Also im Prinzip ist es wirklich, für mich ist es immer noch der schönste Beruf, den es gibt.
Wenn du gerade sagst, dass immer noch die Tänzer und Tänzerinnen dahinter stecken, mit Matthäus Was hatte ich eben auch drüber gesprochen, weil er in La Bayadère auch das Goldene Idol getanzt hat, dass man, ich finde gerade zum Beispiel in der Rolle hat man so gut gesehen, wie unterschiedlich die Personen hinter der Rolle mit der gleichen Choreografie die dann doch tanzen. Also die haben alle ihren eigenen Tanzstil und deswegen, das finde ich auch immer so spannend, dass auch wenn alle das Gleiche in Anführungszeichen tanzen oder eine Rolle mehrfach besetzt ist, jeder bringt trotzdem seine Persönlichkeit rein.
Absolut, das ist eben der Punkt. Man ist auch selbst auf der Bühne. Ja. Man stellt nicht sich selbst dar, das kann man ja auch gar nicht, weil man ist ja selbst.
Ja.
Aber trotzdem stellt der betreffende Tänzer die betreffende Rolle und man kann sich selbst nicht ausschalten. Abgesehen davon, dass wir Menschen sind und jede Vorstellung sowieso ein bisschen anders ist.
Ja.
Also keine Vorstellung gleich der anderen. Obwohl man mit klassischem Tanz, Vokabular, mit dem man spricht, der ist ja sozusagen auf jeden Menschen, auf jeden Körper eigentlich gleich anwendbar. Mhm. Die Bewegungen müssten eigentlich alle gleich aussehen, tun sie aber nicht und das ist definitiv kein Manko.
Ja. Ja, das Spannende an Live-Theater, genau. Am 13. Februar ist die deutsche Erstaufführung von Frida. Einem weiteren Künstler widmet sich eure Produktion Tribute to Mozart, nämlich, wie der Name schon verrät, dem Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart. Ich würde jetzt erstmal denken oder interpretieren, dass auch Musik von Mozart getanzt wird, richtig?
Das ist nicht so falsch.
Gut, lag ich richtig, war jetzt auch nicht so schwer zu erraten. Das ist ja wieder ein dreiteiliger Abend, so ähnlich wie damals Dips vom NRW Junior Ballett. Das war ja auch so ein geteilter Tanzabend. Worum wird es da genau gehen? Das sind dann drei verschiedene Choreografien, richtig?
Das sind drei verschiedene Choreografen, die da Stücke beisteuern. Und die dramaturgische Linie, die rote Linie ist natürlich Wolfgang Amadeus Mozart. Wir haben uns überlegt, welche Choreografen noch nicht in Dortmund gezeigt worden sind. Mhm. Tatsächlich, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, war das Who is Who bereits in Dortmund auf der Bühne. Zumindest die Choreografien von den Choreografen und Choreografinnen. Und tatsächlich, meine fast zwei Lieblingschoreografen waren hier noch nicht.
Okay.
Und insofern, also ich bin nicht von der Warte gegangen, um zu sehen, okay, das sind die Choreografen, waren die schon hier präsent oder nicht, sondern das hat sich einfach so ergeben. Mhm. Und der eine ist Jerzy Kilian, der wirklich der Choreograf des 20. und 21. Jahrhunderts ist, den wir haben. Der andere ist Uwe Scholz, der leider seit 20 Jahren tot ist, aber in der kurzen Schaffensphase wirklich Stücke kreiert hat, die zeitlos sind und die heute genauso schön aussehen und genauso relevant sind und genauso musikalisch sind wie vor 20, 30 Jahren. Und wir haben, das heißt, die Grand Seniors der Tanzgeschichte umrahmen die Künstlerin der Zukunft. Und das ist Tess Völker. Tess Völker ist tatsächlich eine Alumni vom NRW Junior Ballett. Ist nach dem NRW Junior Ballett zum NDT gegangen, hat da die tänzerische Karriere gemacht. Und ist seit ein paar Jahren choreografisch unterwegs.
Toll.
Extremst auch im Sinne der Improvisation. Was mir wichtig ist, sowohl den Tänzern wie auch der Gesellschaft zu zeigen, dass Improvisation kein Chaos ist. Also man kann nicht improvisieren, wenn man keinen Rahmen absteckt, wenn man kein Thema hat. Also man kann nicht einfach sagen, okay, jetzt improvisiere ich mal, sondern das ist ein Konzept.
Ja.
Und innerhalb dieses Rahmens improvisiert man. Und das ist extremst wichtig für die heutigen Tänzer, denn so wie es vielleicht vor 40, 50 Jahren war, dass Choreografen kommen mit einem fertigen Konzept und dann sagen sie, okay, wir oktroyieren das euch über und jetzt macht ihr so, wie ich denke, dass es wichtig ist, sondern die Partizipation. Natürlich, der Choreograf choreografiert, nicht die Tänzer. Mhm. Aber der künstlerische Input, den die Tänzer geben, ist für die heutigen Choreografen enorm wichtig. Das heißt auch, dass zu meiner Zeit gab es Improvisation an der Akademie nicht. Heute gibt es die schon. Also auch in der Hinsicht hat sich die Lehre gewandelt. Und Tess hat wirklich ein Konzept der Improvisation entwickelt, das sich wirklich rumgesprochen hat. Und ich erwarte von ihr im Prinzip auch etwas Verrücktes, etwas, das vielleicht auch scheitern kann. Ich hoffe zwar nicht, dass es scheitert, aber das ist wirklich, wir haben die zwei Gesetzten.
Ja.
Da wissen wir, was wir einkaufen, wenn ich das so sagen darf. Und das wissen wir, dass es funktionieren wird. Es ist ästhetisch schön, es ist künstlerisch anspruchsvoll, das Publikum wird es lieben, aber wir wollen uns ja auch weiterentwickeln.
Ja.
Das heißt, wir müssen Menschen die Chance geben, die noch nicht etabliert sind und dementsprechend gehen wir da ein Risiko ein. Es darf auch scheitern, weil auch am Scheitern entwickelt man sich weiter und das hat definitiv eine Zukunft. Und wenn wir einer der Ersten sind, die ihr die Chance gegeben haben, umso besser.
Ja. Total. Wie schön, dass sie dafür dann so den Raum bekommt, auf jeden Fall. Sind das denn dann, also gut, bei ihr weiß man es dann noch nicht, aber die anderen beiden auch so sehr unterschiedliche Choreografien, weil zum Beispiel bei Dips fand ich ja alle drei Choreografien sehr unterschiedlich. Also das war ja irgendwie toll, dann wusste man genau, die eine ist jetzt vorbei und dann kommt die nächste Choreografie und es war einfach so ein abwechslungsreicher Abend. Kann man das da auch schon erkennen?
Ja und nein. Also Scholz und Kilian sind unterschiedlich, aber doch ähnlich.
Ja.
Also beide nutzen auch Mozart-Musik so, wie Mozart es geschrieben hat. Das ist, wie gesagt, komplett anders. Sie wird auch ansatzweise Mozart-Musik nutzen. Eine DJ wird Mozart-Musik upside down werfen. Das heißt, die rote Linie bleibt bewahrt. Aber auch Mozart darf sich weiterentwickeln.
Ja.
Ich hoffe nicht, dass er sich im Graben umdreht. Aber auf jeden Fall ist der Unterschied wirklich zwischen den beiden und ihr und nicht zwischen allen dreien.
Ja, verstehe. Das hat ja erst am 18. April Premiere, aber man kann schon Karten kaufen, habe ich gesehen.
Kann man, genau. Sollte man auch.
Genau. Das heißt, es gibt auch noch genug Zeit für sie, dann, dass sie dann choreografieren kann, aber man kann sich jetzt schon darauf freuen.
Sie fängt aber jetzt schon Ende November an.
Ja, dachte ich mir. Ja, es dauert ja auch immer. Für Frieda habt ihr ja schon letzte Spielzeit angefangen, ne?
Letzte Spielzeit nicht, weil wie gesagt, wir haben letzte Spielzeit nichts für diese Spielzeit gemacht. Wir fingen erst jetzt an. Aber Annabelle, wo sie ab dem Anfang der Spielzeit bis zu der Eröffnungsgala durchgängig hier war, hat natürlich die Tänzer in der Hinsicht ja, nicht gecoacht, aber schon geschaut, wer welche Rolle machen könnte, würde. Erste, zweite, dritte Besetzung. Dritte wird schon schwierig, weil wir nicht so groß sind. Aber auf jeden Fall hat sie schon geschaut und ein paar Individualproben, wo man wirklich nur sieht, okay, hat derjenige es in sich, keine Ahnung, zum Beispiel Diego zu verkörpern. Das ist ja auch eine ästhetische Frage. Ein Dancer Noble kann natürlich kein Diego darstellen. Theoretisch und praktisch schon, aber es würde nicht gut aussehen. Also man muss auch in die Richtung casten. Das ist auch ästhetisch. Es ist ein ästhetischer Beruf. Also die Leute schauen uns ja an.
Ja.
Das kann ja nicht anders sein.
Ja.
Also sie hat schon Anfang des Spiels angefangen mit Individualproben und jetzt Ende November geht es wirklich ans Eingemachte, an Pas de Deux erlernen. Und dann ab Dezember sind wir voll in den Vorbereitungen.
Für Februar dann.
Genau.
Frieda. Ja. Und als letzte Premiere der Spielzeit vom NRW Junior Ballett zeigen wir Radio und Juliet. Das ist Romeo und Julia auf die Musik von Radiohead.
Ganz genau.
Eine sehr wilde Mischung.
Ganz genau.
Wer hatte denn da die Idee, das zu mischen?
Tatsächlich war die Idee ausschließlich von Edward.
Ja.
Das Stück ist ja auch schon ein paar Jahre alt.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, eine andere Kompanie in Deutschland hatte das letzte Spielzeit. Und es ist, als ob es dieses Jahr kreiert worden wäre.
Mhm.
Also es ist so zeitgenössisch in der Hinsicht, dass es wirklich in den letzten Jahren nicht gealtert ist. Und es ist wirklich der ursprüngliche Edward Klug.
Okay.
Und der hat sich ja natürlich auch selbst weiterentwickelt, selbst gewandelt. Die Choreografien von heute sind fast mit den Choreografien von damals nicht zu vergleichen. Aber Radio und Juliet ist sozusagen das Masterpiece, zumindest in meinen Augen. Und es verlangt vor allem von den Tänzern, also von männlichen Tänzern, eine wirklich Portion Neukoordination.
Mhm.
Also egal, wie gut man ausgebildet ist, egal, wie talentiert man ist, man kann das nicht innerhalb ein paar Tage erlernen.
Okay.
In der Schnelligkeit, in der Präzision. Die Positionen sind eigentlich immer noch akademisch, obwohl sie nicht wirklich klassischer Tanz sind. Aber nichtsdestotrotz die Exaktheit, die Schnelligkeit, darin liegt dann der Reiz.
Mhm.
Aber das ist natürlich die Schwierigkeit, das so auszuführen, dass es nicht wischiwaschi wird,
mhm.
nur weil es schnell ist. Denn was viele nicht wissen, je schneller man sich bewegen will, desto exakter muss man sich bewegen. Man denkt, wenn man drüber geht, ist
ja.
man schneller.
Ja.
Nein, aber jede Aktion bedarf ja einer Reaktion. Also jede Bewegung ist die Bewegung davor für die nächste.
Okay.
Und wenn die Bewegung davor nicht adäquat ausgeführt worden ist, ist die Koordination für die nächste Bewegung nicht da. Ob es jetzt Schwung holen ist, ob es eine Drehung ist, ob es ein Sprung ist.
Mhm.
Es schließt sich eins nach dem anderen an.
Mhm.
Und insofern wird das den Tänzern sehr, sehr viel bringen, diese Koordination, dieses choreografische Vokabular von Edward zu erlernen. Denn Schnelligkeit schadet nie.
Ja, Romeo und Julia von Shakespeare kennen wir ja alle. Und viele haben das wahrscheinlich auch schon als Ballett gesehen. Das ist ja ein dieser Klassiker, würde ich mal sagen.
Wird man davon, hier in Dortmund.
Ja, genau. Wird man davon noch was erkennen in Radio und Juliet?
Ja, absolut. Absolut. Obwohl es 6 Jungs gibt und nur eine Juliet, merkt man sofort, wer der Romeo ist, wer der Mercutio ist, wer der Tybalt ist.
Mhm.
Also die Rollen sind schon klar definiert. Es ist natürlich ein bisschen Shakespeare, also nicht komplett Shakespeare. Edward wäre nicht Edward, wenn er da nicht auf einen anderen Zugang finden würde.
Ja.
Aber es ist absolut die Geschichte von Romeo und Julia. Die Zwietracht zwischen den zwei Familien, zwischen zwei, die sich lieben, aber nicht zueinander gehören vermeintlich.
Mhm.
Die Julia ist vielleicht emanzipierter, als es vielleicht Shakespeare gesehen hat. Aber auch das ist natürlich der Zeit gezollt.
Ja, auch nichts Schlechtes. Ja.
Absolut nicht. Aber insofern, also man kann schon Romeo und Julia mehr als nur erkennen.
Sind auch wieder Mitglieder vom Ensemble vom Ballett Dortmund dabei, so wie bei Dips, oder ist es nur NRW Junior Ballett?
Nein, das ist tatsächlich exklusiv für das NRW Junior Ballett.
Okay.
Denn Tribute to Mozart ist exklusiv für das Ballett Dortmund. Wir haben auch in Zukunft jeweils eine Produktion, die exklusiv für die jeweilige Kompanie gedacht ist. Natürlich werden die Junioren auch Tribute to Mozart lernen, die Stücke daraus, weil es geht ja darum, dass ihnen begrenzten 2 Jahren oder limitierten 2 Jahren wirklich die Erfahrung bekommen, die sie benötigen, damit Direktoren und Choreografen wirklich da auch erfahrene Tänzer sehen, weil egal welche Ausschreibung man sieht, man sollte so mindestens so groß sein, mindestens so erfahren, wie auch immer, wie kannst du mindestens so erfahren sein, wenn du aus der Akademie kommst.
Mhm.
Und daher ist der Zwischenschritt einer Junioren-Kompanie, würde ich mit der U21 im Fußball vergleichen. Das sind absolut Profis, das sind keine Schüler, die sind komplett ausgebildet mit einem Abschluss in der Tasche, aber haben nicht die Erfahrung. Das heißt, dass die 90 Minuten nicht durchspielen können. Der Fußballtrainer wird sie irgendwann mal nur so reinbringen, damit sie die Erfahrung bringen, bis sie tatsächlich die A-Mannschaft sind. Und genauso ist es auch bei uns. Wir haben das Alleinstellungsmerkmal, dass unsere Junioren wirklich mit der Hauptkompanie verschmelzen.
Ja, total.
Wenn man sich Carmen anschaut, es sei denn, man kennt sie persönlich, weiß man nicht, wer Junior ist und wer Hauptkompanie ist. Das Gleiche wird in Frieda sein. Und diese Strategie würde ich auch sehr gerne oder werde ich auch in der Zukunft fahren, die bereits gesehen, etabliert hat, dass man einfach in den 2 Jahren das Maximum an Erfahrung bekommen kann.
Ja, ja, es wäre mir auch nochmal wichtig gewesen zu betonen, dass das eben auch Profis sind, ausgelernte Profis. Und ja, wenn man es nicht weiß, finde ich auch, dass man das nicht unbedingt erkennt, wenn alle auf der Bühne stehen, wer NRW Junior Ballett ist. Also es ist wirklich auch ein sehr, sehr hohes Niveau da schon. Ready und Juliet hat am 30.05. Premiere, also es ist noch ein bisschen hin. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon. Das wird total spannend, vor allem auf die Musik. Das ist immer was ganz anderes.
Also die Mischung ist erstmal, wenn man es auf dem Papier sieht, komisch, aber es macht absolut Sinn.
Ja.
Jetzt ist Radiohead auch nicht eine Gruppe, die jetzt wirklich heute, die sind zwar immer noch aktiv, aber die von heute ist, aber nichtsdestotrotz den klassischen akademischen Tanz mit so einer Rockgruppe zu verschmelzen oder verschmelzen zu lassen, ist jetzt nicht alltäglich.
Ja.
Aber es macht durchaus Sinn und es ergibt sich eine Stimmung im Zuschauerraum, die man mit Tschaikowski oder Prokofjew nicht zaubern könnte.
Ja, ein bisschen anders wahrscheinlich. Ich bin sehr gespannt. Mit den Ballettgalas, die es natürlich auch wieder gibt, dem Seniorentanztheater Dortmund, dem Jugendtanztheater Ballett Dortmund, die auch noch ihre Premieren haben. Es ist eine sehr bunt gemischte Spielzeit. Ich würde sagen, ja, für jeden und jede irgendwie was dabei. Also ich glaube, keine Produktion kann man mit der anderen vergleichen. Also ich freue mich sehr auf alles, was kommt. Und ja, Kamina Burana war auf jeden Fall schon ein sehr toller Start.
Nein, die erste Spielzeit ist, die nächsten werden auch intensiv, aber die erste ist am intensivsten, wie gesagt, mit 4 Premieren,
ja,
die absolut unüblich ist. Es ist aber auch so, dass wir auf Gastspielreise gehen werden.
Stimmt, das steht ja auch immer noch an.
Das heißt, es ist zwar noch nicht alles unterschrieben, deswegen werde ich jetzt nicht konkret auf die Städte eingehen, aber es scheint, dass wir im Juni 2 Wochen in Asien sind, eine Woche in Spanien.
Oh.
Wir haben Deutschland-Tourneen im März, also nicht Tournee, sondern ein Gastspiel im März in Deutschland. Wir haben eine Tournee Deutschland-Schweiz, sehr wahrscheinlich Ende April, Anfang Mai. Also Ballett Dortmund und NRW Junior Ballett sind on the map.
Auf jeden Fall. Also was hier von den Ensembles gefordert wird, das ist wirklich extrem.
Fördern
also,
und fordern.
Genau. Überall auf der Welt zu sehen. Richtig toll. Ja, lass uns doch gerne dann über dich sprechen und deinen Werdegang. Jetzt haben wir sehr viel über unsere Premieren und das Ensemble gesprochen. Und zwar, wir haben auch eine Sache gemeinsam. Du warst ja auch am Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen. Mhm. Du warst dort Ballettmanager. Ich war dort eine Spielzeit 2021/22 in der Marketingabteilung, bevor ich in Dortmund angefangen habe. Vorher hast du ja jetzt schon mehrmals gesagt, warst du ja auch Tänzer und danach auch in der Leitung an verschiedenen Häusern. Ja, erzähl doch gerne mal von dir. Wie bist du hier ans Ballett Dortmund gekommen?
Okay, tatsächlich war ich in meinem frühen Leben selbst Balletttänzer. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man die Perspektiven von mehreren Seiten erlebt hat.
Das war meine nächste Frage gewesen, ob du denkst, dass es wichtig ist, vorher Tänzer gewesen zu sein?
Ja.
Ja.
Meine Meinung ist das extremst wichtig, um eben die unterschiedlichen Perspektiven erlebt zu haben. Mhm. Und es war eine sehr schöne Karriere, für die ich sehr dankbar bin. Ich habe auf den schönsten europäischen Bühnen die schönsten Rollen tanzen dürfen.
Wo warst du so?
Mein Anfang war direkt nach dem Studium. Ich habe in München studiert und wurde direkt an das Bayerische Staatsballett übernommen, wo ich das Glück und die Ehre hatte, relativ schnell mit solistischen Rollen betraut zu werden, die natürlich mit dem Prinz Siegfried in Schwanensee gipfelten. Und danach bin ich nach Amsterdam zum Head National, dann über Hannover nach Berlin. Damals war es noch Staatsoper unter den Linden, also nicht das Berliner Staatsballett, das es jetzt gibt. Und dann war ich ein paar Jahre freischaffend, selbstständig, habe gastiert als sogenannter Principal Guest Artist. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, das slowenische Nationalballett zu übernehmen.
Mhm.
Und das war eigentlich nicht so wirklich geplant. Es hat sich so ergeben, wie so vieles in meinem Leben, wofür ich im Prinzip dankbar bin. Aber viele sagen, dass ich deswegen sehr früh aufgehört habe. Aber denen entgegne ich dann immer, dass ich für alles dankbar bin, was ich erleben durfte als Tänzer. Aber dass man nie weiß, ob sich dann 4, 5 Jahre später ähnliche Angebote auch ergeben.
Das stimmt natürlich, ja.
Und die Transition ist ein Keyword in einer Karriere eines Tänzers.
Ja.
Und nicht jeder hat das Privileg, so weich zu fallen wie ich. Obwohl das ein Sprung ins kalte Wasser war.
Mhm.
Das Opernhaus in Ljubljana wurde komplett kernsaniert. Es gab 30 Meter in die Tiefe eine Grube. Oh, wow. Nur die denkmalgeschützten Außenwände sind stehen geblieben. Ich wusste aber, worauf ich mich einlasse, konnte aber es nicht so richtig einschätzen.
Ja, klar.
Das heißt, im Prinzip die gesamten Jahre, wo ich in Ljubljana war, hatten wir kein Stammhaus. Das heißt, wir mussten sehr viel Tourneen machen, von Singapur bis was ich jetzt nicht alles aufzählen könnte. Auch natürlich Italien, Österreich, also die angrenzenden Länder, in Slowenien selbst, auf dem Balkan selbst. Und wenn man keinen Stammhaus hat, ist man natürlich als Direktor ganz anders gefragt.
Klar,
also
ja.
Ich war vom Psychologen bis Putzfrau, bis Manager, bis Direktor logischerweise für alles im Prinzip zuständig, weil die Strukturen auf dem Balkan auch etwas anders sind als hier. Mhm. Und das war eine Schule, die ich an keiner Uni hätte belegen können. Das war eine Lebenserfahrung, es war zwar äußerst stressig und wie man sieht, habe ich ja nach dem einen Mandat dann wieder die Segel gestrichen und bin wieder mit der Familie nach Deutschland gezogen. Aber von der Erfahrung kann ich heute noch zehren.
Glaube ich, ja.
Also es war eine äußerst erfolgreiche Zeit. Wir haben sogar die Premierenanzahl gesteigert, obwohl wir keinen Stammhaus hatten. Wir hatten das Publikum an Zahlen steigern können.
Mhm.
Wow. Weil ich mit sämtlichen, von Bürgermeister bis wen auch immer, gesprochen habe, dass wir auch in Ljubljana selbst präsent sein müssen. Mhm. Wir hatten vom Staat her keine Auswahlspielstätte. Die haben einfach gesagt, wir können renovieren, das Geld haben wir, aber den Rest müsst ihr organisieren.
Mhm.
Und dann habe ich einfach das Gespräch mit den Menschen gesucht, weil ich gesagt habe, wenn wir jetzt 4-5 Jahre nicht in Ljubljana präsent sind, dann kommt zu der Eröffnung keiner.
Klar, ja.
Und insofern haben wir sogar die Anzahl vor Ort steigen können. Wir haben das Messegelände zu einem Theater umfunktioniert mit Tribünen und aufgebauten Bühne. Wir haben auf dem zentralen Platz Open-Air-Festivals veranstaltet.
Ja, toll.
Tatsächlich das Publikum kostenlos die Vorstellung sich anschauen konnte. Die Stadt das aber finanziert hat. Wir hatten bei der Premiere vom Schwanensee 10.000 Menschen präsent.
Wow, okay.
Weil die gesamte Fußgängerzone, weil Ljubljana kennt, es geht so nach oben, im Prinzip einfach ein Meer an Menschen war. Weil sie schon vormittags, wo sie vom Markt mit dem Einkauf gekommen sind, mussten sie an den zentralen Punkt vorbei. Mhm. Die haben uns Proben gesehen und sind dann abends einfach nochmal gekommen. Also das sind einfach Sachen, die man sich vorher gar nicht ausdenken kann. Das ergibt sich aus der Situation. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, haben wir Familie entschieden, dass wir zurück nach Deutschland ziehen. In der Zwischenzeit haben wir auch eine Tochter bekommen und dann haben wir einfach überlegt, was die nächsten Jahrzehnte im Leben sein sollte.
Mhm.
Und dann haben wir eine Agentur gegründet, die dann die letzten 15 Jahre weltweit aktiv war, Künstler beraten hat, Künstler weiterentwickelt hat, wie zum Beispiel Edward Gluck unter anderem. Wir haben aber auch Pianisten im Katalog gehabt, haben Kommunen beraten, haben Institutionen beraten, haben CDs aufgenommen, also im Prinzip alles, was Kunst anbelangt, hatten wir unsere Finger im Spiel.
Toll.
Und dann hat sich zuletzt, eben dadurch, dass ich durch die Vermittlung von Edward mit Dortmund immer intensiver in die Berührung gekommen ist, hat sich das ergeben, dass wir beide hier sitzen.
Ja, sehr schön. Ja, spannend. Also sehr viele verschiedene Leben, kann man sagen, hast du bisher geführt. Also richtig interessanter Werdegang. Was ich auch sehr interessant fand, war, dass du auch mal Geschäftsführer des Deutschen Berufsverbands für Tanzpädagogik warst. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Rustu Moretta auch darüber gesprochen, dass er da auch aktiv ist.
Er ist im Vorstand, genau.
Genau, ja. Rustu war ja auch Tänzer und ist jetzt nach seiner aktiven Tänzerkarriere hier ja auch viel in der Tanzpädagogik tätig. Der ist ja auch Leiter des Jugendtanztheater Ballett Dortmund. Und für dich ist ja auch ein wichtiges Thema, was du gerade auch schon angesprochen hast, eben was passiert nach der aktiven Karriere als Profitänzer, Profitänzerin, die sogenannte Transition, wie du es gerade auch schon gesagt hast, von der Karriere auf der Bühne hin zur Zeit danach, weil, wie du auch meintest, die Karriere eines Profitänzers, einer Profitänzerin ist begrenzt. Da fällt mir direkt die Folge mit Jelena Anamudi ein, die ich auch schon im Podcast hatte. Sie war ja auch hier Tänzerin und ist jetzt die Inspizientin vom Ballett Dortmund. Und du warst ja nach deiner Tänzerkarriere in der Leitung an unterschiedlichen Häusern, hast die Agentur gegründet. Also man sieht, der Weg kann total unterschiedlich aussehen. Genau, wie sprichst du da jetzt schon mit den Tänzern drüber oder wie gehst du das Thema aktuell an?
Also tatsächlich habe ich bei dem allerersten Gespräch mit der Company, das war noch Dezember letzten Jahres, habe ich natürlich die Eckpfeiler dargestellt, wie ich mir die nächsten Jahre so vorstelle. Mhm. Und der absolut gewichtigste Eckpfeiler ist die Personalentwicklung. Mhm. Denn wir haben das schon vorher erwähnt, dass die Karriere sehr begrenzt ist und dass es eigentlich jetzt schon zu spät ist, anzufangen, darüber nachzudenken. Eigentlich die Transition sollte ein Thema bereits in der Ausbildung sein, also an den Akademien. Denn das ist, was ich vorher gesagt habe, die Tänzer hatten nicht die Möglichkeit, sich auszuprobieren. Das heißt, da gibt es latentes Wissen, wovon die Tänzer noch gar nicht selbst wissen. Ja. Und meine Verantwortung als der Leader ist es natürlich auch, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass die Tänzer jetzt die Möglichkeit haben, sich auszutesten. Natürlich naheliegend ist es, wenn es Richtung Choreografie geht, wenn es Richtung Pädagogik geht. Deswegen haben wir die Kompetenzzentren intern aufgebaut. Das choreografische Mentorenprogramm nennen wir We Do Dance, also We Do Dance. Wir schaffen Tanz mit den Choreografen Made in Dortmund, um jetzt die Metapher noch weiter zu spielen. Ja. Da sind auch Edward und Annabelle als die Mentoren tätig. Wir haben ein Kompetenzprogramm in Bezug auf die Pädagogik. Da haben wir eine Zusammenarbeit mit dem Deutschen Berufsverband für Tanzpädagogik. Mhm. Denn da haben wir ein Curriculum erstellt, der den Tänzern ermöglicht, das didaktische Wissen sich innerhalb einer Spielzeit anzueignen. Denn das Methodische sollte man davon ausgehen, dass die Tänzer bereits innehaben, sonst wären sie nicht professionelle Tänzer. Aber es ist komplett was anderes, selbst Sachen auszuführen oder jemand anders dazu zu bringen, die Sachen auszuführen. Das sind komplett zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ein ganz schlechter Tänzer kann ein fantastischer Pädagoge sein oder umgekehrt. Natürlich die schlechteste Kombination ist beides schlecht. Ja. Die beste ist natürlich beides gut, aber das eine bedingt nicht das andere.
Okay.
Es darf aber nicht ausschließlich in die künstlerische Schiene gehen, denn Untersuchungen haben gezeigt, dass ungefähr 50% der Tänzer eigentlich mit der Kunst nicht mehr zu tun haben wollen.
Spannend.
Das kann aus emotionaler Sicht so sein. Ja. Es kann aber auch so sein, dass das latente Wissen eben in Richtung Ökonomie oder Jura oder was auch immer, um jetzt die Schlagberufe zu benennen. Also meine Kollegen aus meiner aktiven Zeit, es gibt einen Steuerberater, es gibt jemanden, der ein Blumengeschäft hat, es gibt einen Pilot, der Boeings jetzt fliegt. Es ist wirklich so, dass die Tänzer ein extrem gesuchter Kader ist. Da sind die Schlagwörter Disziplin, da sind die Schlagwörter Teamfähigkeit, da sind die Schlagwörter, dass man in unterschiedlichen Ländern gearbeitet hat. Das heißt, man ist in der Lage, mit unterschiedlichsten Mentalitäten zusammenzuarbeiten.
Stimmt, ja.
In der Regel sprechen Tänzer mehrere Sprachen.
Ja.
Also ich kenne Tänzer eigentlich selten, Tänzer, die nur ein, zwei Fremdsprachen kennen. Insofern ist es wirklich ein Kader, der außerhalb der Kunst sehr schnell Fuß fasst.
Mhm.
Aber es ist natürlich der Schritt, also die Schwelle nach dem Künstlersein, nachdem das Publikum nur dir klatscht, dann ein vermeintlich Nobody zu werden, der keine Interviews gibt, der keine Podcasts aufnimmt und wo man auf der Straße rumspazieren kann, ohne dass sich Leute umdrehen.
Ja.
Sehr viele haben Probleme damit und deswegen haben wir neben der Struktur in Bezug auf die Kompetenzzentren bauen wir auch ein Health Center auf, der natürlich primär auf die Prävention von Verletzungen ausgerichtet ist. Denn Unfälle wird es immer geben, aber muskuläre Verletzungen sollte man eigentlich komplett zu null minimieren können. Das heißt, in der Richtung werden wir den Pool an Ärzten, Physiotherapeuten und so weiter noch aufbauen. Wir arbeiten aber auch mit einem Mental Coach, denn die Resilienz in der Hinsicht zu steigern, dass man sich den Stress aussetzen kann und nicht auf der Bühne kollabiert, das ist kein Automatismus. Man muss bedenken, dass man eben sich emotional total verausgabt, aber trotzdem noch in der Kontrolle seines Selbst bleiben muss auf der Bühne.
Ja.
Nicht nur, wenn man alleine tanzt, aber selbst wenn man ein Pas de deux hat, wenn man einen Partner hat, ist man voneinander abhängig. Mhm. Das heißt, du darfst gar nicht dir eine Schwäche erlauben.
Mhm.
Und nicht jeder ist in der Lage. Es gibt Tänzer, die im Ballettsaal fantastisch sind und auf der Bühne das nicht abliefern können.
Verstehe,
und solchen Tänzern muss man helfen. Und wenn man sich die Vorgehensweise im Sport anschaut, haben sämtliche Sportmannschaften Psychologen.
Ja.
Das heißt nicht, dass alle verrückt sind.
Nein, natürlich nicht. Ja.
Aber eben die Begleitung der Sportler müsste jetzt analog die Begleitung der Künstler sein. Mhm. Und da hat sich bis jetzt meines Wissens in dem Umfang noch keiner auf der Welt Gedanken gemacht.
Ich stelle mir das doch immer schwer vor, wenn dann die Vorstellung vorbei ist. Ich sehe dann ja häufig die TänzerInnen in ihren privaten Anziehsachen dann nach Hause gehen abends und ich denke mir immer, ihr wart gerade auf der großen Bühne in eurem Kostüm und wurdet bejubelt und jetzt lauft ihr so abends nach Hause. Da muss man auch wahrscheinlich erstmal mit umgehen, wenn die...
Ja, man zehrt natürlich auch davon. Wenn man eine gute Vorstellung hatte, geht man wie auf Wolken nach Hause, wenn sie nicht so gut war. Das ist ganz normal. Also jeder Mensch hat die guten und die schlechten Tage. Nur unsere schlechten Tage müssen nur wir erkennen und nicht das Publikum.
Im besten
Fall. Das ist die Schwierigkeit daran. Aber es ist auch in der Hinsicht, also die Regeneration meiner Generation war, in die Kantine zu gehen und ein Bierchen zu haben, nach einer guten Vorstellung, das so ausklingen zu lassen. Ja. Komischerweise, wenn man ein Fußballspiel sich anschaut, sieht man das Auslaufen nicht mehr, aber die Spiele tun sich auslaufen, weil das die Regeneration beschleunigt, weil am nächsten Tag geht das Leben weiter und man muss weiter trainieren. Und in unserem Metier ist das ähnlich. Am nächsten Morgen sind auch wieder weiter Proben.
Klar.
Und natürlich gibt es tarifvertraglich die freien Tage, aber nichtsdestotrotz ist es nach der Vorstellung ist vor der nächsten Vorstellung. Das heißt, die Regeneration wird ein maßgeblicher Teil der Prävention sein, oder ist es schon?
Ich habe vor kurzem bei der Erstliebe-Begrüßung hier an der Fachhochschule Dortmund eine ehemalige Tänzerin getroffen und die hat nämlich erzählt, dass sie jetzt da eben gerade BWL und Marketing, glaube ich, studiert und sie meinte dann, dass sie auch Richtung Marketing gehen möchte und ja, da hatten wir irgendwie auch über Marketing im Ballett und so uns unterhalten. Also es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten auf jeden Fall, auch wie du sagst, abseits der Kunst, aber sie hat eben auch gesagt, so dieser Schritt ganz weg vom Theater, den kann sie sich auch nicht vorstellen. Also
ja, es ist auch so, dass man da die absolute Lebenserfahrung hat oder berufliche Erfahrung auch, da hat man das Netzwerk.
Ja.
Heute geht ohne das Netzwerk gar nichts. Also es ging auch in der Vergangenheit nicht, aber es wird immer wichtiger, weil gute Tänzer gibt es genug, gute Intendanten gibt es genug, gute Marketing-Fachmänner und Frauen gibt es auch genug. Und insofern muss man schon schauen, dass man sich das Netzwerk aufbaut. Und es ist natürlich schon schwierig, ich weiß es selbst, ich bin mit Mitte 40 wieder unter die Unibänke gegangen. Es ist nicht einfach, in ein komplett neues Feld reinzukommen. Und wieso nicht von den Erfahrungen zehren, die man sich gesammelt. Das ist ja, man kann ja diese Erfahrung weitergeben. Aber wie gesagt, Untersuchungen haben gegeben, dass 50% das gar nicht wollen. Und jeder muss für sich selbst entscheiden, was er die nächsten schätzungsweise 20, 25, 30 Jahre lang machen will. Denn obwohl das sozusagen pensionierte Tänzer sind, sind sie weit von der Rente entfernt.
Genau, die sind super jung. Und, ja, das ist wirklich.
Müssen und dürfen im Prinzip der Gesellschaft noch sehr, sehr viel geben.
Ja, das ist wirklich kein normaler Job, können wir so festhalten.
Nein, ein normaler Job ist es definitiv nicht. Aber wie gesagt, der schönste.
Ja, sehr schön. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, aber eine letzte Frage habe ich noch an dich. Die habe ich nämlich auch Heribert Germishausen gestellt in unserer ersten Folge in dieser Spielzeit. Die würde ich dir jetzt auch stellen. Du choreografierst ja aktuell hier nicht am Haus. Was sind denn deine Aufgaben als Intendant hier am Ballett Dortmund? Da haben ja vielleicht viele gar nicht so die Vorstellung von, wie so dein Arbeitsalltag aussieht.
Vor allem in dem Bezug, dass mein Profil komplett anders ist als der von Xin. Also insofern, klar, choreografieren tue ich nicht. Obwohl mein Vater Choreograf war, hat er mir das Talent nicht vererbt. Dafür aber andere gute Sachen. Also ich beschwere mich überhaupt nicht. Aber insofern, ich würde mich, wenn ich das in ein Wort übersetzen sollte, bin ich der Ermöglicher. Also ich bin logischerweise der Manager-Intendant. Ich leite auch Trainings. Ich werde teilweise auch Proben begleiten. Mhm. Aber vorrangig geht es darum, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass die Kunst florieren kann und dementsprechend der Ermöglicher, sowohl was das Team angeht, sowohl was die Choreografen angeht, was die Tänzer angeht. Also es muss, jedes Rad muss in das andere greifen und erstmal drehen die Räder alleine und ich bin dann derjenige, der aufpasst, dass es wirklich ineinander greift. Mhm. Ich bin derjenige natürlich, der die Finanzen auch so gestalten muss, dass alles bezahlt werden kann, also auch so unromantische Sachen in Bezug auf die Kunst.
Ja.
Ich bin derjenige, der das Repertoire zusammenstellt. Mhm. Also das, was wir sehen, natürlich bespreche ich das in meinem Team. Also wir besprechen alles, wir arbeiten im Team, aber schlussendlich muss ich oder darf ich die Verantwortung dafür tragen.
Ja.
Dementsprechend habe ich auch das letzte Wort. Mhm. Also mein Tag fängt weit vor den normalen Tagesrhythmus der Tänzer und hört weit nach dem Tag der Tänzer. Ich beschwere mich aber überhaupt nicht. Ich liebe das, was ich tue. Es ist aber auch so, dass es relativ selten ist, dass es im Ballett Manager-Intendanten gibt. In der Regel sind das Choreografen.
Mhm.
Und ohne jetzt jemanden auf die Füße treten zu wollen, bin ich der Überzeugung, dass es jemanden braucht, der alles überblicken muss.
Ja.
Und wenn man choreografiert, ist man natürlich wieder für sich selbst verantwortlich, weil man ist ja der Erschaffer einer Choreografie. Und dadurch verliert man in meinen Augen die Perspektive auf das große Ganze.
Mhm.
Und daher braucht es jemanden, der wirklich alles überblicken kann und in nichts wirklich involviert ist.
Verstehe.
Aber in alles.
Ja.
Also insofern ist, glaube ich, der Profil wirklich zukunftsweisend. Jetzt wird die Zukunft zeigen, ob ich recht hatte oder nicht. Aber ich bin überzeugt, dass es den braucht. Und das haben wir eingangs des Gesprächs schon gesagt, dass die Perspektive, selbst Tänzer gewesen zu sein, selbst Manager gewesen zu sein, selbst Direktor gewesen zu sein, selbst in der Wissenschaft untersuchungstechnisch da unterwegs gewesen zu sein, dass man wirklich sieht, okay, in der Theorie ist es dort so und so, wieso ist es hier nicht so und so?
Mhm.
Oder ist es hier nicht so und so, weil, also die Sachen muss man auch untersuchen können.
Ja.
Und als Tänzer ist man eigentlich eher nicht prädestiniert dafür, Sachen zu analysieren.
Mhm.
Und insofern glaube ich schon, dass das Konvolut an Erfahrung, die ich mitbringe, den Ballett Dortmund, den NRW Junior Ballett helfen kann, eben in die nächsten Jahrzehnte zu gehen.
Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Das war doch ein sehr schönes Schlusswort, was das anging. Ich freue mich total auf die Zeit, die jetzt kommt, erstmal auf die kommenden Stücke, aber auch bin ich total gespannt darauf, wie du das Ballett Dortmund und das NRW Junior Ballett gestalten wirst, wie sich das vielleicht verändern wird. Und wie gesagt, also ich finde Carmina Burana und alles, was jetzt in dieser Spielzeit kommt, sieht schon mal sehr, sehr vielversprechend aus. Und ich glaube, wir können uns alle freuen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich würde jetzt noch zum Schluss einmal auf meine Rubriken kommen. Und zwar frage ich einmal immer nach dem schönsten Theatermoment. Also wenn du privat ins Theater gehst und dir etwas anschaust, hast du in dem ganzen Zeitraum von ich bekomme ein Ticket oder ich kaufe mir ein Ticket, bis ich fahre nach der Vorstellung nach Hause und spreche vielleicht nochmal über das Gesehene, hast du in diesem Ablauf immer einen Lieblingsmoment?
Der Lieblingsmoment ist natürlich der Moment der Vorstellung selbst. Weil natürlich muss man sich erstmal das Ticket kaufen oder man wird eingeladen. Mhm. Als Intendant hat man in der Regel das Privileg, eingeladen zu werden, weil das ist eben auch der Netzwerkaufbau. Wir laden ja auch Intendanten ein. Natürlich ist es dann die Rekapitulation mit der Person, mit der man in der Regel in der Vorstellung war.
Mhm.
Das Nachgespräch, einfach um auch zu sehen, ob man selbst, ich sage es immer, professionell deformiert ist, weil man einfach bestimmte Sachen sich anschaut, weil man in der Profession tätig ist und sich nicht nur der Kunst hergibt, ist natürlich der Moment, wo man im Zuschauerraum sitzt und zumindest ansatzweise versucht, alles um einen herum zu vergessen und sich nur der Kunst zu geben. Das ist schon der schönste Moment. Und natürlich, wenn der Applaus kommt, natürlich ist es jetzt der Applaus für die anderen.
Mhm.
Aber da ich selbst immer noch weiß, wie gut es einem tut, den Applaus zu bekommen, ist das auch immer ein sehr emotionaler Moment.
War das dann als Tänzer dein Lieblingsmoment, der Applaus?
Tatsächlich.
Ja.
Tatsächlich. Weil ich habe versucht, wirklich auf der Bühne die Rolle zu verkörpern, die ich einfach an dem Abend zu verkörpern hatte. Das heißt, da war wirklich der Tunnelblick wirklich auf das Wesentliche, auf die Person, mit der du tanzt oder mit denen du tanzt. Aber man weiß natürlich nie, wie das Publikum das aufnimmt.
Mhm.
Es gab Vorstellungen, wo ich dachte, wow, war ich fantastisch und das Publikum war eher lau. Und dann hatte ich Tage, wo ich dachte, ja, was habe ich heute nicht für einen Bock fabriziert? Und dann haben 2000 Menschen geschrien und mit den Füßen gestampft wie auch immer. Also in der Hinsicht ist das, dafür machen wir es.
Ja.
Wir machen es nicht für das Geld. Im Prinzip ist das Geld dafür, dass wir eben viel reisen und wie auch immer. Aber für für den Beruf kannst du eigentlich gar nicht bezahlt werden. Das ist der Applaus, das ist die Bezahlung. Und dementsprechend war der Applaus mir schon immer sehr wichtig und ist es eben immer noch.
Ja, ich mag das auch aus Zuschauerinnenperspektive, immer den Moment des Applauses, weil dann immer so ein bisschen alles abfällt, das sieht man irgendwie immer, dann kriegt man so einen kleinen Eindruck von den Menschen hinter der Rolle, finde ich. Also ich finde den Moment auch irgendwie immer sehr besonders.
Ja, einige sagen, dass man sich auch in der Rolle verbeugen muss. Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich sage immer, mach das, wie du es für dich hältst, denn die Tänzer sind ja auf der Bühne. Weder der Choreograf noch ich sind auf der Bühne. Und die Tänzer haben alles aus sich gegeben.
Ja.
Dementsprechend, wenn sie sich ansatzweise privat verbeugen können, natürlich muss das in einer Form sein. Aber wenn sie sich privat verbeugen können, ist das genauso okay, wie wenn man sich in der Rolle verbeugt. Manchmal kann man auch einen Witz daraus machen, wenn es jetzt eine eher komischere Rolle ist oder wenn es eine ganz ernste Rolle ist, dass man sich auch ganz ernsthaft verbeugt. Also im Prinzip ist das auch da ein Schauspiel.
Ja.
Aber grundsätzlich ist es wirklich der Reverence des Publikums an die Tänzer.
Mhm. Zum Abschluss habe ich noch Entweder-Oder-Fragen für dich. Lieber Handlungsballett oder so abstraktere Ballette, also zum Beispiel?
Handlungsballett.
Allein schon, okay. Gut, dann brauche ich ja gar nicht weitergehen. Einmal als Tänzer, lieber Solo oder Gruppentanz?
Solo.
Und als Zuschauer, was schaust du dir lieber an?
Im Sinne, welche Form von Tanz? Oder also ja, schon den ansatzweise klassischen akademischen Tanz. Weil ich selbst immer noch weiß, wie schwierig das ist. Wir sollten immer auf der Bühne Sachen sehen, die nicht jeder Mann und jede Frau machen kann. Das soll schon so anspruchsvoll sein. Und dementsprechend sind wir bei der Formel 1, wo wir vorher waren. Also muss schon anspruchsvoll physisch sein. Es kann auch komplett modern sein. Also ich bin nicht klassischer Tanz fixiert. Aber es soll schon so sein, dass ich dann sage, alle Achtung.
Das hast du gerade gesagt, dass dein Tag sehr früh beginnt und sehr spät endet. Bist du eher Morgen- oder Abendmensch?
Eigentlich eher Abendmensch.
Und als letztes lieber Ballettzentrum oder die Bühne im Opernhaus?
Puh, die Frage ist jetzt aber schwer, beziehungsweise die Antwort ist schwer.
Ja.
Ja, schlussendlich würde ich schon sagen, die Bühne. Also nicht ich auf der Bühne, sondern die Vorstellung im Theater, weil darauf arbeiten wir hin. Aber wir haben ungefähr 50 Vorstellungen nur im Jahr. Im Theater. Wir arbeiten aber, jetzt müsste ich nachrechnen, keine Ahnung, 300 Tage im Jahr als eine Schätzzahl. Das heißt, wäre schon blöd, wenn man 250 nicht mag und 50 nur mag.
Das stimmt.
Also das würde keinen Sinn ergeben. Daher ist die Antwort hin und her gerissen, aber wahrscheinlich schon die Bühne.
Ja, und obwohl das Ballettzentrum sehr schön ist, muss man sagen, als Probenort.
Absolut, es ist ein Juwel. Und jeder, der mich fragt, du ziehst aus der und der Stadt, ich weiß, dass man die Stadt in Dortmund nicht nennen darf, ziehst nach Dortmund. Bist du dir da sicher? Weißt du, worauf du dich da einsetzt? Und jedem sage ich, ihr wisst aber nicht, wo wir tagtäglich arbeiten.
Ja.
Im Westfalenpark mit Glasfronten, in der Regel sind die Ballettsäle irgendwo im
Absolut.
Keller. Oder ehemalige Mahlsäle mit keinen Fenstern. Also Sonne sieht man da nicht, sofern es sonnig überhaupt draußen ist. Und das hat aber nicht nur einen gefühlstechnischen Sinn, Sonne, sondern Vitamin D und Knochendichte und Hochleistungssport. Und Knochendichte ist nicht unbedingt sehr vorteilhaft, beziehungsweise
Verstehe.
Weniger Knochendichte, wenn man tanzt.
Ja.
Das heißt, eigentlich sollten Tänzer wirklich strategisch und geplant in die Sonne gehen und unsere Tänzer machen buchstäblich 2 Schritte und sind im Westfalenpark.
Ja.
Also daher ist es schon ein Juwel.
Ja, auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Jascha. Ich weiß, du hast einen sehr vollen Terminkalender. Danke, dass wir zusammen sprechen konnten. Hat mich sehr gefreut.
Ich habe zu danken.
Sehr spannende Folge auf jeden Fall. Und ich wünsche dir jetzt erstmal eine tolle erste Spielzeit hier in Dortmund. Jetzt war schon angefangen, aber...
dauert Gott sei Dank.
Genau, dauert ja noch.
Also vielen Dank auch.
Wir freuen uns sehr, dass du hier bist.
Bis ganz bald.
Und euch, lieben Zuhörenden, danke ich wie immer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr könnt diesem Podcast sehr gerne folgen. Ihr könnt gerne eine Bewertung abgeben. Das hilft auch unserem Algorithmus, wenn ihr das auf den Streaming-Plattformen macht. Dann wird dieser Podcast nämlich auch Leuten ausgespielt, die vielleicht sonst nicht so darauf stoßen würden. Folgt sehr gerne dem Theater Dortmund und dem Ballett Dortmund auf den Social-Media-Kanälen. Dann erfahrt ihr immer alle aktuellen News und was bei uns gerade so los ist. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, als ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder zuhört. Bis dann.
Glück auf.